Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute am Fest der Kreuzerhörung danken wir dem Herrn, was er alles für uns auf sich genommen hat, dass er uns die Fülle des Lebens, die Tür zur Fülle des Lebens am Kreuz eröffnet hat und uns sozusagen den Gutschein in die Hand gibt, damit wir dann eintreten können und diesen Gutschein bei ihm einlösen. Der Weg zum Leben in Fülle, das ist auch unser Thema der Radioexerzitien. Wir hören jetzt den 6. Vortrag von Pater Hubertus Freiberg. Er ist der geistliche Rektor des Tagungspauses Regina Pazis in Leutkirch und begleitet uns durch diese Exerzitientage. Morgen hören Sie dann noch den 7. Vortrag, sozusagen den Abschlussvortrag, und am Nachmittag haben Sie dann morgen die Gelegenheit, mit Pater Hubertus ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie diese Chance, Ihre Fragen zu stellen, aber auch Zeugnis zu geben, wie Sie die Exerzitien daheim mitgemacht haben, was bei Ihnen die Exerzitien bewirkt haben. Wir Christen sind auch wesentlich dazu berufen, Zeugnis zu geben von dem, was der Herr in unserem Leben wirkt. Also herzliche Einladung, morgen 15.15 Uhr, ja, uns Zeugnis zu geben, sich zu melden. Aber jetzt hören wir erst den 6. Vortrag.
Tja, liebe Freunde, hier im Haus Regina Pazis in Leutkirch und überall dort, wo Sie Radio Horeb hören und empfangen, es ist unglaublich, dass wir immer wieder hören dürfen, dass der Herr alles aufwendet und alles ansetzt, damit wir die Fülle des Lebens bekommen, damit wir das ewige Leben haben, damit wir auch den Frieden finden können. Und ich glaube, dass wir jetzt in diesen Tagen schon immer wieder mal wahrnehmen konnten, dass durch äußere Strukturmaßnahmen, so wie wir es auch gesagt haben, durch Schönheitsoperationen seltenst Menschen wirklich schöner geworden sind. Und so erleben wir auch, dass wir durch äußere Maßnahmen letztendlich den Frieden nicht wirklich bekommen können, sondern wir erleben, dass dort, wo wir uns selber aufmachen, uns selber mit uns und dem Herrn in Frieden gelangen, dran arbeiten, dass wir da merken, da verändert sich etwas. Ja? Es wird mir nicht einfach aufgedrängt oder aufgezwängt, sondern da geschieht Erlösung, Befreiung, Frieden, dort, wo ich bereit bin, meine Strukturen, meine Festlegungen abzulegen. Und wir beginnen heute Mittag mit dem Kolosserbrief, auch ein wunderbares Schreiben. Und wir lesen im Kolosserbrief, erstes Kapitel, die Verse 15 bis 20. Und da heißt es, er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles, im Himmel und auf Erden, wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Liebe Schwestern und Brüder, das größte Friedenswerk der Weltgeschichte, können wir also sagen, ist die Tat Jesu Christi am Kreuz durch die Selbsthingabe. Wir kennen keine militärische Intervention und keine militärischen Kriegsführungen, die letztendlich wirklich zur Befriedigung der Menschen vor Ort geführt haben. Und viele Kriege und viele Probleme, die wir heute haben, sind alles auch Auswirkungen von militärischen oder sonstigen Veranstaltungen, die immer zu Leid der Menschen beigetragen haben. Also das Friedenswerk Jesu Christi am Kreuz ist wohl die Sicherheit, dass wer sich auf diesen Weg der Friedensarbeit macht, dass der dort auf jeden Fall ohne Kollateralschäden, wie man das heute so beschönigend benennt, wirklich zum Frieden kommt. Christus ist das Urbild, denn in ihm wurde alles erschaffen, das haben wir heute ja auch schon gesagt. Und da wird dann auch beschrieben, die sichtbare und die unsichtbare Welt, auch ein wichtiger Begriff. Und hier diese Throne, Herrschaft, Mächte und Gewalten sind die unterschiedlichen Engelschöre, von denen gesprochen wird. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Jetzt können wir also sagen, alles ist auf Christus hin geschaffen. Das bedeutet, alles führt letztendlich die Botschaft in sich, hier zu Christus zu gelangen. Ich weiß nicht, ob Sie mal in meiner Schulzeit hat mich eine Stunde in der Physik besonders beeindruckt. Da hat der Lehrer auf eine Glasplatte Eisenspäne gestreut, die so ganz durcheinander waren. Und dann ist er mit einem Magnet unter diesem Glas durchgefahren und haben sich alle Späne sich nach diesem Magnet ausgerichtet. Und so können wir auch sagen, letztendlich ist in uns hinein auch gegossen dieser Vorgang, dass wir letztendlich auf den Herrn uns ausrichten. Ja. Aber wenn man das Magnet wieder weiter weg tut und dann schüttelt, dann geht es wieder alles durcheinander. Das bedeutet, wir müssen also immer wieder neu diese Nähe zu Christus suchen, dass diese Kompassnadel, könnten wir auch sagen, uns hinführt so, dass wir wirklich zum Herrn hingelangen. Er ist also das, und wenn Sie jetzt in Ihren täglichen Handlungen, ja, wenn Sie die betrachten, dann können Sie ja immer fragen, führt es letztendlich mich eigentlich ganz zum Herrn hin oder näher zum Herrn hin, ja, oder führt es mich eher vom Herrn weg? Ja. Und da müssen wir natürlich sagen, dass der Herr auf uns den nicht wie das Magnet letztendlich wirkt, weil das Magnet, das macht mit diesen Spänen automatisch dieses. Die Späne können sich nicht dagegen wehren. Ja? Aber es ist so, dass wir uns zwar die Kompassnadel ist eigentlich ein gutes Bild. Die Kompassnadel zeigt gen Norden, immer egal, wo Sie sie hinhalten, aber Sie müssen nie nach Norden laufen. Sie können sich daran orientieren. Ja? Und wenn Sie sich orientieren, dann ist eben die Frage, was sind meine Worte, was sind meine Taten? Was ist das, was ich rede oder sage? Führt das mich oder auch die anderen wirklich näher zum Herrn? Ja, das müssen wir uns wirklich gut überlegen. Ja? Also auf ihn hin ist alles geschaffen. Ja? Das ist unser Ziel. Ja? Wir können also sagen, der Sinn deines Lebens ist wirklich zum Herrn zu gelangen. Das ist aber jetzt nicht großspurig gesagt oder außergewöhnlich gesagt, sondern das ist die Grundlage unseres Daseins. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, so hat er in allem den Vorrang. Also liebe Freunde, wie könnten wir in unserem alltäglichen Tun, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir unser Frühstück machen, wenn wir zur Arbeit gehen oder den Haushalt machen, wenn wir Freizeit machen, wie können wir ihm da die Ehre erweisen? Ja. Und da sind wir sicherlich wieder an diesem Thema, was wir gestern auch hatten, das Thema der Keuschheit. Wie gehe ich mit den Dingen um? Gehe ich mit ihnen so um, wie sie gedacht sind? Und da können wir auch fragen, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Ja. Ist unsere Zeit etwas Beliebiges? Ist sie zurückholbar? Wie verwende ich meine Zeit? Ja. Und da ist sicherlich, und da wende ich mich jetzt auch gerade an die Freunde, die vielleicht zu Hause gebunden sind, weil sie auch nicht mehr so können, da ermutige ich immer, nicht zu denken, ich kann nichts mehr leisten. Das ist ja die große Frage, bin ich noch was wert, wenn ich nichts mehr zum Bruttosozialprodukt beitrage? Und vielleicht könnten wir da feststellen, dass da unser eigentliches Sein erst beginnt, wo wir nicht mehr etwas Äußeres leisten können oder meinen, wir müssten etwas Äußeres leisten, sondern dass wir entdecken, dass wir zu der Zeit, wo wir im Arbeitsprozess und sonstigen Dingen schwer eingespannt waren, da heißt es oft, wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit zum Beten. Das können Sie dann machen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Und da glaube ich, dass uns zum einen gerade auch im Alter Zeit und Krankheit und auch Unvermögen des äußeren Tuns geschenkt sind, um auch diese Zeit dem Herrn zu schenken. Dass wir gerade stellvertretend für diejenigen, die nicht so viel jetzt ins Gebet gehen können, weil sie in der Tat eine Menge Herausforderungen haben, dass wir da stellvertretend für Kinder oder Enkel dann auch ins Gebet gehen können, stellvertretend für diese. Ich höre oft, dass ältere Leute mir sagen, wissen Sie, meine Kinder gehen nicht mehr in die Kirche und meine Enkel gehen nicht mehr in die Kirche. Und dann frage ich, gehen Sie für die in die Kirche? Ja, nein, das mache ich auch nicht. Ja. Also da glaube ich, dass wir wirklich stellvertretend eine Menge auch tun können, und gerade wenn sie krank oder zu Hause eingesperrt quasi in ihre vier Wände sind, dass dort, wo sie diese Krankheit und diese Not nicht einfach nur gegen sich deuten und als negativ nehmen, sondern bewusst anzunehmen, indem sie sagen, das verschenke ich, dieses Leid, diesen Schmerz, diese Einsamkeit, diese Krankheit, die verschenke ich, die trage ich stellvertretend für andere. Dann können wir ein großartiges Geschenk machen. Dann können wir nämlich entdecken, dass wir uns selber verschenken können. Ja. Natürlich freut sich der Enkel, wenn er 5 Euro von der Oma bekommt und kommt auch immer wieder gerne zur Oma und holt die 5 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Enkel grundsätzlich sich nicht noch viel tiefer freut über die Zuwendung, die innere Zuwendung der Großmutter oder der Eltern oder der Großeltern diesem Kind gegenüber, dass das Kind gesehen wird, dass es geachtet wird, dass es gefragt wird, was machst du, wie geht's dir, wie denkst du, dass sich die Oma nicht letztendlich diese Freundschaft mit dem Enkel erkauft, das habe ich dem so lange Jahre immer das Geld zugesteckt und jetzt kommt er nicht mehr. Ja. Aber woher konnte er wissen, dass sie ein Interesse an ihm haben? Wenn wir also auf Christus hin ausgerichtet sind, dann dürfen wir erleben, dass er wirklich diese Versöhnung schenkt. Und wenn wir hören, dass Gott, das ist dann im Vers 19, wenn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, das bedeutet doch auch, dass wenn wir uns auf den Herrn hin ausrichten lassen, letztendlich in auch unserer Armseligkeit oder wie es die Mutter Gottes im Magnificat ausdrückt, mit ihrer Niedrigkeit, wenn wir mit unserer Niedrigkeit vor den Herrn treten, dann erst kann er uns ausfüllen. Ich mache ein Beispiel, wir waren ja gerade mit unserem Mitarbeiter vom kirchlichen Eigenbetrieb der Tagungshäuser der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu denen wir ja gehören, in Rom. Und Sie kennen ja in Rom diese wunderbaren römischen Brunnen, die solche Schalen haben. Oben eine kleine Schale und dann kommt eine größere Schale und dann kommt nochmal so eine Schale. Und es plätschert oben fröhlich das Wasser herunter und von einer Schale fließt es so in die andere Schale. Und das ist interessant. Diese Schalen werden erst einmal selber ganz gefüllt mit Wasser. Und wenn sie gefüllt sind mit Wasser, dann fließen sie über und können den anderen speisen. Das ist ganz anders, wie wenn wir einfach nur ein Kanal sind und wir uns als Kanal vorstellen. Beim Kanal fließt es immer nur durch, rauscht es durch. Aber dieser römische Brunnen, der ist gefüllt und kann von der Fülle, die er hat, abgeben. Ja? Und wird dadurch aber nie leer oder ausgetrocknet oder verdurstet, sondern aus seiner Fülle gibt er Fülle über Fülle weiter. Und das finde ich ein sehr gutes Bild, dass wenn wir hören, dass Gott in Jesus Christus in der Fülle wohnt und wir mit Christus eins sein dürfen, das heißt, Gott möchte auch mit seiner Fülle in uns wohnen. Ja. Und warum erleben wir uns dann häufig so leer, so karg, so trocken, so unerfüllt? Es ist sicherlich so, dass wenn wir uns nicht auf ihn hin ausrichten und uns fragen, dient das der Verehrung Gottes und dient das der Wahrheit, sondern eigentlich nur überlegen, was tut mir gut, was brauche ich jetzt, wie geht's weiter oder ich mich treiben lasse. Ja. Es gibt ja mittlerweile Tendenzen, auch fast gesetzgeberischer Natur, dass Mitarbeiter zum Beispiel privat zu Hause nicht mit dem Handy oder mit den E-Mails benachrichtigt werden dürfen, weil es so überhand nimmt, dass wir eigentlich ständig voll gemüllt werden mit Dingen, ja, mit Informationen, mit Mails, mit WhatsApp, mit SMS, mit allen möglichen Sachen. Und wir kaum mehr Zeit haben oder uns auch Zeit nehmen, weil wir dadurch so schön wichtig auch sind, wenn wir benachrichtigt werden oder gefragt werden, dass wir kaum mehr Zeit haben, innezuhalten, um uns wirklich füllen zu lassen. Ja? Wenn wir nur wie ein Kanal funktionieren, der durchfließt, ja, dann passiert nicht viel, dann verdursten wir. Man könnte als Kanal wahrscheinlich verdursten, weil es immer nur durchrauscht. Ja? Und so brauchen wir diese Erfahrung, dass wir wie eine Schale erstmal selber empfangen dürfen. Und das beschreibt der Epheserbrief. Der Epheserbrief beschreibt es im 3. Kapitel. Im 3. Kapitel, Vers 14, beschreibt der Epheserbrief Folgendes. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Inneren durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein. In eurem Herzen soll der Geist uns helfen, dass wir an Kraft und Stärke zunehmen. Ja. Ich vermute mal, dass Sie jetzt nicht täglich ins Fitnessstudio gehen, so wie ich auch nicht. Ja. Aber es gibt Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, um regelmäßig einen Muskelaufbau zu erzeugen. Ja. Und das ist ja, wenn man das möchte, eben geht's nur, indem ich tatsächlich trainiere, dass die Muskeln stark werden. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal das Bein gebrochen oder den Arm gebrochen. Und wenn dann das Bein oder der Arm in Gips ist, staunt man ja, wie schnell die Muskeln nachlassen. Ja, wie lange es dann braucht, bis man wieder vernünftig gehen kann, weil man nur 4 Wochen, also ist man schon 60 Jahre lang gelaufen und jetzt hat man 4 Wochen einen Gips und jetzt tut man sich schwer, plötzlich wieder zu gehen. Ja, da muss man wieder dran arbeiten, dass diese Muskeln so stark werden, dass man wieder normal gehen kann. Und das finde ich interessant auch, wie schnell das passiert eben. Und das ist für uns sicherlich auch ein Bild, wie schnell es passieren kann, dass diese Stärke und Kraft unseres Herzens natürlich auch nachlässt, wenn wir uns nicht immer wieder da auch im Gebet, aber auch im Tun, in dem an mir selber dran arbeiten, dranbleiben und uns dadurch immer wieder selber auch schwächen. Das geht schleichend, da merkt man gar nichts. Das ist ja sehr gemütlich. Man sitzt da mit seinem Gips und passiert nicht viel und macht nichts Böses, ja, und auch nichts Schlimmes und sitzt da und dann gehen einfach die Muskeln weg. Und das scheint auch in unserer Seele, in unserem Herzen, auch diese Muskeln der Bereitschaft zur Versöhnung, der Bereitschaft zur Hingabe, der Bereitschaft zur Liebe, scheint auch da tatsächlich einzudämmern, einzuschlummern. Und deswegen braucht es wirklich Zeiten des Gebetes, der Vertiefung in der Heiligen Schrift. Es braucht tatsächlich auch die Sakramente, die uns eine Kraftquelle sind, die wir empfangen können, dass wir regelmäßig aus diesen Sakramenten schöpfen heraus. Ja. Wir sehen also, dass wenn wir sagen, wir sollten öfters in die Kirche gehen, du kannst öfters zum Beichten gehen, du kannst häufig und regelmäßig beten und in der Heiligen Schrift lesen, dann müssen wir das nicht tun, um dem Herrn einen Gefallen zu tun, ja? Sondern dann ist das uns ein Geschenk, damit wir wirklich gestärkt werden. Ich bin überzeugt davon, dass wenn Sie eben mehr und mehr in der Heiligen Schrift lesen, dann ist das ja ein Motor der Wahrheit, der durch uns durchgeht. Ich vergleiche es immer wieder mal wie mit einem Virenscanner. Bei Computern kann man also ein Programm drüber laufen lassen, um zu schauen, ist da auf dieser Festplatte im Computer irgendwelche Viren, die da stören und zerstörend sind. Ja, das macht man eigentlich regelmäßig, so dass nichts passiert. Und das Lesen der Heiligen Schrift, auch gerade wenn wir es laut tun, ist dann auch so, das ist auch wie so ein Virenscanner, der dann einmal am Tag, wie dieser Scanner über unseren Geist, über unsere Seele drüber fährt, um auch alles Schädliche immer mehr auszulöschen. Daher empfehle ich auch wirklich die regelmäßige Lesung der Heiligen Schrift, so, dass zum Beispiel abends auch als letztes, ich versuche das abends immer zu tun, dass es wirklich das, was so am Tag über war, mit dieser Wahrheit überstrichen wird. Und da kann man in der Tat, wenn man das auch liest, manche kenne ich, die schreiben sich das entweder ab oder schreiben es in eigenen Worten nach. Wenn man ja sagt, das, was man aufgeschrieben hat, was man selber geschrieben hat, dass das sehr viel mehr in uns wirkt, als wenn man es einfach nur überfliegt. Wenn Sie mal die Zeitung gelesen haben und sich am Schluss fragen, was habe ich denn jetzt alles gelesen, merken Sie, wie wenig dann letztendlich hängen bleibt. Ja? Wenn Sie sie abgeschrieben hätten, wüssten Sie vermutlich viel mehr. Also das wäre eine Methode, immer wieder mal auch in eigenen Worten die Heilige Schrift zu beschreiben. Das andere ist zu fragen, was will diese Stelle mir jetzt über Gott sagen? Zweiter Punkt, was will diese Stelle über den Menschen als über mich selber sagen? Und letztendlich, was möchte ich von dem, was ich jetzt gelesen und bedacht habe, wem weitererzählen? Sie kennen das Wort privat. Und privat kommt aus dem Lateinischen, heißt berauben. Privat beraubt das Gemeinschaftliche. Ganz interessant. Und so hat man bis ins 19. Jahrhundert fast hinein, war es selbstverständlich, dass man laut gelesen hat. Weil derjenige, der leise war, hat die anderen beraubt, weil viele konnten ja damals nicht lesen. Das war ja eine außergewöhnliche Begabung, wenn dann einer lesen konnte. Und dann war derjenige, der lesen konnte, aber leise gelesen hat, hat die anderen beraubt von diesem Wissen und von dieser Erkenntnis. Und so ist es auch, wenn wir Privatfrömmigkeit pflegen. Für mich selber in der Ecke, und das ist ja auch die Gefahr, die wir heute haben. Du darfst mittlerweile glauben, aber bloß nicht öffentlich. Ja, was du daheim machst, ist egal, bloß nicht öffentlich. Aber das Christentum ist eine Aussendungsreligion, könnten wir sagen, so dass auch dort, wo wir hier Heiliges lesen, wir das nicht nur für mich privat machen können und sagen, ja, was die anderen machen, ist ja egal, sondern Zeugnis zu geben, was ich da gehört und gesehen und gelesen habe. Das beschreiben auch die Schriftsteller des Neuen Testamentes. Wir geben von dem Zeugnis, was wir gehört und gesehen haben. Und als der Matthias nachgewählt wurde, wir suchen einen, der dabei war und Zeugnis geben hat, was er gesehen und gehört hat und berührt hat. Ja. Und ich glaube, dass das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein wichtiger Aspekt ist, dass wir Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Ja. Dass es nicht eine Theorie ist, dass es nicht eine fromme Ideologie ist, dass es nicht eine politische Bewegung ist, sondern dass es eine Zeugnisgeschichte ist. Und da haben wir heute schon ein Zeugnis bekommen. Und zwar, wir hatten ja gestern Abend diesen Gebetsabend und da beschreibt eine Dame, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich sie nicht vorher gefragt habe, ob sie das möchte. Sie schreibt Folgendes. Meine Tochter und ich sind beide gestern am 13.09. mit einem ungeklärten Anliegen zum Heilungsgottesdienst nach Regina Pazis gekommen. Manchmal ist es ja doch so, dass etwas wie verstrickt zu sein scheint und man findet einfach selbst keine rechte Lösung. Also machten wir uns auf den Weg und fanden während der Heiligen Messe und beim anschließenden Heilungsgebet vor dem Herrn eine wirklich befreiende Wegweisung auf unsere noch ungeklärten Fragen und Anliegen. Dank den seelsorgenden Priestern, den am Altar Dienenden, dem Musikteam und den Frauen, die im Nachtcafé für einen guten Schmaus sorgen. In Klammer, Heilungsarbeit macht nämlich auch etwas hungrig. Klammer zu. Wir kommen bestimmt wieder und bleiben euch im Gebet verbunden. Liebe Grüße aus Ulm. Also diese Dame, die kann sagen, ich bin dort Gott begegnet und habe etwas für mich Nutzbringendes mitnehmen können. Das, was bei mir ungeklärt war, konnte geklärt werden. Und es ist doch das Beeindruckende, dass sie uns das mitteilt. Sie können ja auch sagen, das ist so, aber was geht es denn die anderen an? Ja. Aber es ermutigt uns doch, wenn wir hören, da passiert was. Ja. Und so glaube ich auch, ist es wichtig, dass wir einander sagen, warum ist mir die Eucharistie wichtig? Warum gehe ich zur Anbetung? Nicht, du solltest das auch mal machen, mach doch das auch mal, das ist ganz wichtig. Sondern selber Zeugnis zu geben, warum tue ich dieses und warum sollten wir nicht das auch mal alleine machen. Und ich bin überzeugt davon, wenn Sie sich überlegen, ich gehe heute Nachmittag Freunde treffen und wenn ich diese Freunde treffe, was könnte ich denen zum Beispiel jetzt von den Exerzitien sagen? Ist da ein Satz, ein Wort, der mir wichtig ist? Um vielleicht darüber nachzudenken, wollen wir gerade ein Lied singen. Musik. du bist gut, du bist wahr. Und so wollen wir im Epheserbrief noch ein Stück weiterlesen, im 3. Kapitel, ab dem Vers 17. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Amen. Also die Liebe Christi soll in uns wohnen, in der sollen wir verwurzelt sein, damit wir mit den anderen Heiligen, das heißt, der Paulus nennt auch uns heilig, wäre auch ein guter Frage der Beichtvorbereitung, wenn es jetzt hieße, du sollst heilig gesprochen werden, was fällt dir da alles spontan ein, was da dagegen spricht? Wäre auch eine gute Beichtvorbereitung. Aber der Herr meint eben da, oder der Paulus meint da, nicht, dass das Heiligsein durch unser Handeln ist, sondern dass wir dadurch, dass wir Glieder am Leibe Christi sind durch die Taufe, aus seiner Heiligkeit heilig sind. Darum sagt der Paulus immer wieder, ihr Heiligen von Rom oder ihr Heiligen von da und da. Und so würde, wenn er uns heute einen Brief schreiben würde, auch sagen, ihr Heiligen in Leutkirch. Und da merken wir hatten es die ersten Tage auch davon, was unsere Würde und unsere Berufung ist und wie dramatisch das dann oftmals auch ist, wenn wir diesem, was uns gegeben ist, nicht Raum geben, damit es wirklich passieren kann, dass es wahrnehmbar ist. Und dann heißt es nochmal, die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Also eigentlich sagt er, das kannst du gar nicht kapieren. Und wenn wir vor dem Kreuz stehen und fragen, Herr, warum hast du das für mich eigentlich gemacht? Gibt es irgendeinen Grund, warum du dieses für mich gemacht hast? Können Sie nachher mal ans Kreuz gehen oder wenn Sie in der Anbetung nachher sind, einfach da rein gehen und sagen, Jesus, warum hast du das für mich gemacht? Da werden Sie vermutlich keine Gründe finden. Weil es wäre komisch, wenn Jesus sagen würde, weil du so ein gutes Schulabschluss gemacht hättest, deswegen bin ich für dich ans Kreuz gegangen. Oder weil du so nett bist, oder weil du so gut kochen kannst, oder weil du deinen Job gut machst. Sondern Liebe ist immer unverdient. Ja? Und da können wir sagen und wissen, der einzige Grund, warum Jesus das tut, ist aus freier Liebe zu dir. Und das können wir nicht verstehen, sondern können wir nur uns vertiefen lassen und uns hineinführen lassen. Und dann, wenn wir da uns auf diesen Weg machen, dann werden wir eben mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten können. Und das, glaube ich, ist auch nochmal eine wichtige Frage, die wir jetzt in diesem Vortrag bedenken können, wie betest du eigentlich? Wenn wir Fürbitten halten, dann ist es ja häufig so, ich bete, lieber Gott, mach, dass der gebrochene Arm von Tante Frieda wieder heil wird. Ja, das ist ja auch eine legitime Bitte. Und die scheint ja auch vernünftig zu sein. Ja. Aber wenn wir das so beten, dann wissen wir natürlich auch, wie es richtig ist. Dass wir wissen, dass die Tante Frieda muss wieder gesund werden, das ist das Beste für sie. Und natürlich sind wir auch eingeladen zu beten. Der Herr sagt, betet, als ob ihr schon empfangen hättet. Das heißt also, wir müssten sagen, danke, lieber Gott, dass du Tante Frieda heil gemacht hast. Ich war vor vielen Jahren, das erzählte mir gerade neulich ein Verwandter, ich war vor vielen Jahren mit Verwandten auf einer Hütte nach Weihnachten. Es gab keinen Schnee und alle Jugendlichen, die da waren, waren natürlich angeätzt, weil es keinen Schnee gab. Und wir feierten wie jeden Tag die Messe miteinander und der 5-6-Jährige betet bei den Fürbitten, lieber Gott, danke für den tollen Schnee. Die älteren Jugendlichen haben gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Am nächsten Tag schneite es so unglaublich, dass man 2 Tage gar nicht aus dem Haus gehen konnte. Und man dann gesagt hat, könnt ihr dem mal sagen, er soll mal sagen, dass es jetzt wieder aufhören soll. Das heißt, wenn wir eigentlich beten, und so kommen ja zu mir manchmal Leute, die sagen, wissen Sie, Herr Pater, ich war jetzt schon beim Doktor, beim Heilpraktiker, beim Gesundbeter, beim Schamanen, bei wem ich auch schon alles war, jetzt komme ich halt auch noch zu Ihnen, dass Sie auch noch besser kennen. Ja, da fühlt man sich natürlich besonders geehrt und hoch ernst genommen, das sowieso. Aber da, was willst du denn da machen? Ja? Der erwartet ja vom Herrn gar nichts. Ja? Und ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist. Was erwarte ich wirklich vom Herrn, wenn ich zum Beispiel in die Messe gehe oder wenn ich bete? Erwarte ich wirklich, dass er viel mehr tun will? Will, nicht nur kann, sondern will, als ich es mir vorstellen kann und beten kann. Ja? Also unsere Fürbitten sind wichtig und wie wir immer ja wieder erleben, gibt es ja unglaubliche Gebetsinitiativen, dass jemand heil wird. Wir hatten ja schon die Tage das Zeugnis auch. Das ist eben wichtig, aber auch mit dieser Intensität dieses Kindes. Du kannst es machen. Ich vertraue dir das. Wir hatten die Tage vom Fräulein Angele. Und als das Fräulein Angele schwer dann niederlag, allein in ihrem Haus, fragte ich sie, soll ich nicht jemand besorgen, der wenigstens nachts bei ihnen ist? Und da schaute sie mich großen Augen an und sagte, was soll der da tun? Wenn ich sterbe, ich weiß, wohin es geht, da kann der mir nicht helfen, ich muss alleine sterben. Und wenn ich gestorben bin, dann reicht es auch noch, wenn er mich am nächsten Tag findet. Das ist doch unglaublich, ja? Dieses Vertrauen in den Herrn, auch im Sterben, ist der Wichtigste. Was soll mir da ein anderer noch stören eigentlich im Sterben hier? Ja? Also zu entdecken, dass dort, wo ich wirklich Gott viel mehr zutraue, ja, da sind dann meine kleinen Wehwehchen und Bittelchen, ja die Frage, wann bete ich, lieber Gott, lass mich wirklich aus deiner Kraft herausleben, aus deiner Liebe herausleben? Wann bete ich, lass mich wirklich ein Mensch der Versöhnung und des Friedens werden? Wann bete ich, dass ich wirklich sein Wort in die Herzen der Menschen legen möchte? Wir sagen ja immer, lieber Gott, jetzt tu doch diese gottlosen Kerle da alle mal bekehren, dass da mal endlich Ruhe ist. Aber wann beten wir, lass mich glaubwürdig Zeugnis geben für deine Größe in meinem Leben? Ja? Und das könnten wir alle, ja? Weil der Herr uns das gegeben hat. Also dieses Vertrauen in den Herrn, dass er Größeres möchte für dich, dass er wirklich die Fülle möchte. Und die Fülle bedeutet letztendlich ja, diesen Frieden Mariens, der uns hilft. Ich meine, das Nazareth ist jetzt sicherlich keine Behausung gewesen, wie Sie sich vorstellen, dass wenn jemand in Fülle lebt, dass er so ein Haus hat. Das kann man sich wenig vorstellen. Und doch war dort in Nazareth die Fülle. Da war die Fülle der Hingabe, die Fülle der Liebe, die Fülle der Gegenwart Gottes. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir in unseren Wohnungen, in unseren Häusern das auch als Orte der Begegnung mit dem Herrn, mit des Gebetes machen, dann verändert sich meine Wohnung. Da kann ich auf der gleichen Holzpritsche liegen, die ich vorher ganz schrecklich fand. Und in dem Moment, wo ich mich wirklich auf den Herrn hin ausrichte, ich das wunderbar finde. Ja? Das heißt für unser Leben, wir müssen nicht unendliche Aktionen starten, ganz was anders zu machen, sondern es reicht manchmal, etwas nur ganz leicht zu verschieben. Viele von Ihnen kennen noch altes Röhrenradio. Und beim alten Röhrenradio, da musste man drehen, um den Empfang zu bekommen, dann rauschte es ein bisschen, dann hörte man schon ein bisschen von der Stimme und dann wurde das klarer und klarer und dann waren wir schon wieder zu weit, musste man wieder ein bisschen zurückdrehen und dann gab es so eine Einstellung, die genau diese klare Stimme dann durchs Radio brachte. Und wenn man nur ein ganz kleines bisschen weiter drehte, war schon nicht mehr klar. Ja. Und ich glaube, dass das auch bei uns im Leben so ist. Wir meinen, wir müssen jetzt Riesenaktionen machen und man muss jetzt irgendwie mal, also jetzt muss man mal was machen. Aber letztendlich ist nur die Frage meiner Einstellung zu den alltäglichen Dingen. Ja. Ich versuche manchmal, wenn ich ganz öde Arbeiten auch mache, oder wenn ich dann zu sagen, ich möchte es gerne mit dir machen, Maria. Ja? Ob ich jetzt den Boden putze oder staubsauge oder was ich auch mache, ich möchte es gerne mit dir machen. Dann sind sie schon mal nicht allein und sagen, alle sind nicht da, keiner ist da, ich muss immer alles selber machen. Sondern da haben sie einen Weggefährten, mit dem sie wirklich dann sagen können, mit dir, Maria, möchte ich meine Wohnung so herrichten, dass Gott dort wohlgefallen hat. Ich möchte es für ihn schön machen. Ja. Und dann kann plötzlich auch die Mahlzeit, die Mahlzeit eben nicht nur aus der Plastiktüte sein, weil ich, wenn ich wüsste, dass ich Gäste habe, ich die Plastiktüte nicht auf den Tisch legen würde. Da könnte es sein, dass ich plötzlich mir mal Blumen besorge, weil ich sage, wenn Gäste kommen, möchte ich schön machen. Und das brauchst du eben nicht für andere machen, sondern du kannst es eben auch für dich machen. Zu sagen, mit Maria möchte ich den Raum, meine Wohnung, mein Haus, mein Zimmer so bereiten, letztendlich mein Herz, so bereiten, dass ich ihn wirklich willkommen heiße. Das scheint ganz einfach zu sein, man muss es bloß tun. Der alte Caritas-Spruch hieß ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Also daher empfehle ich Ihnen dieses, weil ich bin überzeugt davon, dass dort, wo wir unsere Bitten offen formulieren, dass der Herr noch Größeres macht, und dass ich ihm in der Bitte auch zutraue. Ja, manche Formulierungen, die hören sich für mich oft an, als ob sie eben, man sagt, naja, also eigentlich möchtest du ja nicht wirklich, aber könntest mir doch nicht helfen. Ja. Und das merken Sie auch, wenn Sie zum Nachbarn gehen und sagen, ich weiß, du hast keine Zeit und du magst mich auch nicht und so, aber könntest du mir mal bitte helfen? Dann wissen Sie schon im Vorhinein, das wird nichts. Ja. Wenn Sie aber zu dem hingehen und sagen, du, ich weiß, du kannst das und ich brauche deine Hilfe, mach das, dann wird er das auch machen, weil Sie es ihm zutrauen. Ja. Und dort, wo wir es zum Herrn zutrauen, dass er es zum Besseren macht, als ich es mir vorstellen kann. Wir stellen uns ja vor, gesund ist gut, krank ist schlecht. Aber es ist nicht Ich habe auch schon manchmal Männer gefragt, die beim dritten Herzinfarkt im Krankenhaus waren und habe gefragt, sagen Sie mal, wie viel brauchen Sie eigentlich noch, um was zu ändern in Ihrem Leben? Oder? Ja? Also da kann es auch sein, dass Krankheit uns eine Chance ist, wirklich uns aufzumachen, mein Leben wirklich zu leben und nicht mich zu jagen oder andere zu jagen, mich selber zu jagen. Also dem Herrn zuzutrauen, dass er mein Leben viel üppiger ausstattet, damit ich ewiges Leben erreiche, als ich mit meiner kleinen, bescheidenen Vorstellung von meinen Zielen und Erwartungen an mein Leben nur mir ausdenken könnte. Und ich erlebe es mittlerweile, dass junge Familienväter auch sagen können, ich reduziere ein bisschen. Da werde ich jetzt zwar nicht in Top-Etage dann aufsteigen können, aber meine Familie ist mir wichtiger. Ja? Da scheint es doch bei manchen auch, diesen Weg zu gehen, zu schauen, was ist eigentlich auf langfristig für mein Leben wirklich wichtig. Und danken mir meine Kinder mein Dasein oder mein üppiges Taschengeld. Ja. Und da vertraue ich, dass gerade in der jungen Generation doch bei vielen da sich auch eine Menge tut und dass wir da auch dann denen noch diese Grundlage mit auf den Weg geben können, dass durch diese Beziehung mit Christus und diese Beziehungspflege mit Christus, dass die tatsächlich ein Fundament und eine Grundlage geben, damit wir einen inneren Frieden haben. Ja. Also dort, wo sie unzufrieden sind, können sie immer fragen, was will mir das eigentlich sagen? Woher kommt es eigentlich? Ja. Wie viel Kraft schöpfe ich aus dem Herrn? Oder wie viel Kraft möchte ich aus den anderen schöpfen? Soweit einmal die Fülle und die Stärke Gottes anzunehmen. Ich möchte noch drei Informationen bzw. eine Info und zwei Verbesserungen geben. Ich sprach die Tage von dem Kaiser, der die Kinder stumm erziehen wollte und die Ursprache des Menschen herausfinden könnte. Es war, hat mir dankenswerterweise jemand gemailt, Friedrich II. Dann habe ich von dem Herrn Duck gesprochen, der im Geld badet. Und es ist Dagobert Duck natürlich gewesen. Sie sehen, wie lange das her ist, dass ich sowas gelesen habe. Es war Dagobert Duck, der im Geld geschwommen ist und letztendlich nie zufrieden war. Und das Dritte, heute sprach ich von den Mädels, die natürlich Germany's Next Topmodel angeschaut haben und nicht, dass Deutschland den nächsten Superstar sucht. Ja, also Germany's Next Topmodel war da dieses Bild dafür, dass ganze Generationen von jungen Mädchen sich letztendlich diese Unzufriedenheit mit ihrem Äußeren eingetrichtert bekommen und sich das auch noch selber reinziehen. Gut, ich lade Sie ein zum abschließenden Gebet, wo wir diesen Aspekt der Ausbildung und der Arbeit vor den Herrn bringen wollen. Herr Jesus Christus, du hast bei Josef das Handwerk gelernt, er der Zimmermann, und du hast in seiner Werkstatt und vielleicht auch im Dorf, in anderen Werkstätten geschaut und gesehen, was Handarbeit bedeutet und was Arbeit überhaupt ist. Du bist als Gott in diese Welt gekommen, um hier auch diese ganzen schlichten, einfachen Arbeiten zu machen. Und so bringe ich dir unsere Erfahrungen von Arbeit und Ausbildung. Ich bringe dir die mühselige Entscheidung, was möchte ich werden? Finde ich einen Arbeitsplatz? Vielleicht auch dort die Ablehnung, dass ich so viele Bewerbungen geschrieben habe und keinen Platz gefunden habe, dass ich vielleicht die Ausbildung machen musste, die der Vater bestimmt hat und nicht die ich tun konnte Das hängt mir heute noch nach. Ich bringe dir auch den Lehrmeister, die anderen Lehrlinge, wo ich vielleicht ausgelacht worden bin, wo mir gezeigt wurde und vermittelt wurde, dass ich zu gar nichts tauge, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass geredet wird und auch über andere geredet wird und man versuchte auch mich außen vor zu lassen, dass andere bevorzugt worden sind, ich benachteiligt worden bin. Ja, und da spüre ich diese Wunden, die immer noch in mir sind. Auch die Übergriffigkeit der Vorgesetzten, dieser Machtmissbrauch, den der ein oder andere erlebt hat. Dieses Zanken und Kämpfen in den einzelnen Abteilungen untereinander. Diese Erfahrung, dass ein Einzelner so die Gruppe durcheinander gebracht hat, dass der Argwohn eingezogen ist. Ja, und da merke ich, dass das bei dem einen oder anderen wirklich noch da ist und hochkommt. Und so bitte ich dich, dass du dort hineinströmst mit deinem kostbaren Blut, dass du dort Segen und Heil und Wandlung schenkst, dass du die Bereitschaft zur Verzeihung und zur Versöhnung schenkst, dass du die Gnade schenkst, dass ich das lassen kann. Und selbst wenn ich durch die falsche Ausbildung, die falsche Lehre gemacht habe, den falschen Beruf erwählt habe, dass es jetzt, so wie es jetzt ist, ich versuche, das Beste draus zu machen. Herr, entreiß uns dieser Resignation, dieser Frustration. Lege deine Hände an diese Ursachen und Wunden, sodass ich erkennen kann, was ich ändern soll, dass ich erkennen kann, wo ich etwas ändern kann und dort, wo ich die Dinge nicht ändern kann, wie ich damit umgehen soll, so wie es auch Papst Johannes Paul in seinem Morgengebet spricht. Lehre mich damit umgehen lernen, dass ich nicht selber Unrecht tue, dass ich nicht selber negativ über die anderen denke, dass ich nicht selber verurteile und über die anderen rede und versuche, durch negative Worte mich besser darzustellen. Herr, und in der Arbeit erleben wir immer wieder, dass einem Steine in den Weg gelegt werden, dass andere über einen reden, über einen urteilen, und ich dann in der Gefahr bin, das Gleiche zu tun, mit dem Gleichen zu antworten. Herr, und so verhärtet sich mein Herz und verkümmert. Und du hast uns heute gesagt, dass du mit deiner Fülle in uns wohnst. So durchtrenne jetzt alle negativen Fesseln und Bindungen. Brich die Mauern ein, die ich um mein Herz gebaut habe, und mach aus diesen Bruchstücken Brücken, damit ich wieder zu anderen hin mich ausrichten kann. In der Vollmacht des priesterlichen Dienstes und im Namen Jesu Christi befehle ich all diesen negativen Festlegungen zu weichen und am Kreuz Christi gebunden zu sein. So loben und preisen wir dich jetzt und in alle Ewigkeit.
Soweit der sechste Vortrag und somit auch vorletzte Vortrag im Rahmen unserer Radioexerzitien mit Pater Hubertus Freiberg. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, eine herzliche Einladung, mit uns heute Abend um 19 Uhr den schmerzhaften Rosenkranz zu beten, heute am Fest der Kreuzerhöhung. Und morgen geht's dann weiter. Wir laden Sie ein zur Mitfeier der Heiligen Messe um 9 Uhr. Und dann zum abschließenden Vortrag um 10.30 Uhr. Wie gesagt, nachmittags haben Sie dann die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit Pater Hubertus Freiberg.